Hallo und herzlich willkommen zum CISO Summit der Kalenderwoche 46. Ich bin Alexander Dörsam und diese Woche haben wir das Thema des Generalschlüssels für Fingerabdruckscanner, den ETLS-Abhörstandard und den Schwachstellen bei VMware. Diese Woche gab es eine relativ spektakuläre Veröffentlichung zum Thema DeepMaster Fingerprints. Dabei ging es darum, dass eine Gruppe von Forschern mit neuronalen Netzen Gemeinsamkeiten bei ganz vielen Fingerabdrücken gesucht haben, um selbst quasi generische Fingerabdrücke oder Generalschlüsselfingerabdrücke zu generieren, nämlich einen Fingerabdruck, der synthetisch hergestellt wird, aber so viele Gemeinsamkeiten hat mit dem typischen Fingerabdruck, was sie halt eben über die neuronalen Netze ermittelt haben, dass uns Fingerabdruckscanner quasi abnehmen, das wäre der gültige Fingerabdruck. Das ist quasi die Idee. Gemeinsamkeiten gefunden und eben gebracht auf den Fingerabdruck, um dann damit Fingerabdruckscanner zu überlisten. Vielleicht ganz kurz, wie das technisch dann läuft, wenn man dann mal so einen Fingerabdruck sich auf dem Computer überlegt hat, den man quasi abbilden will, gibt es verschiedene Methoden, wie wir das dann in die Praxis oder in die Physik quasi überführen. Eine davon ist es, dass man hergeht und dann diesen Fingerabdruck quasi als negativ macht, das Ganze dann mit einem Laserdrucker auf Folie ausdruckt. Dadurch hat man quasi wie so eine kleine Form und gießt das Ganze dann aus mit zum Beispiel Holzleim oder auch Latex und zieht dann wieder einen positiven Fingerabdruck ab. Ich habe sowas mal mitgebracht, also für die, die jetzt Video haben, können das sehen. Das sieht dann so aus, das machen wir halt ab und zu auch mal, je nachdem, was für Projekte wir halt eben haben. Und man hat halt hier das Schwarze, ist das Ausgedruckte vom Laserdrucker auf der Folie, das überträgt sich dann halt eben auch in dem Fall auf Holzleim. Und hier kann man so drüber fassen und merkt halt so ein bisschen die Textur, die von einem Fingerabdruck erzeugt wird. Und wenn man dann quasi diesen Holzleim sich über den Finger stülpt, dann wird es ein bisschen warm und dann mit der Zeit legt es um den Finger rum. Und je nachdem, wie gut so ein Fingerabdruckscanner ist, kann man dann damit auch einen Fingerabdruckscanner täuschen. Jetzt ist es aber so, bei dem, was die gemacht haben, haben wir halt quasi einen generischen, das ist jetzt hier ein sehr spezieller Fingerabdruck, kann ja mal jeder mal raten, welcher das ist. Das ist ein relativ berühmter Abdruck. Falls Sie aus der Szene sind, haben Sie den vielleicht schon mal gesehen und in die Kommentare schreiben, was das ist. Dann laden wir uns auf einen Kaffee ein. Also ist nicht meiner. Aber wenn man sowas dann eben hat, kann man dann versuchen, einen Fingerabdruckscanner aufzumachen. Und da waren jetzt aber relativ verrückte Zahlen im Raum. Es ist aber so, dass die Fingerabdruckscanner verschiedene Fehlerraten haben. Die fangen irgendwo an bei 1%, weil es ist so, dass wenn man einen Fingerabdruck vergleicht, der ist nie 100% identisch. Das heißt, wir haben da quasi eine gewisse Fehlerrate, die von vornherein hingenommen wird. Eben zum Beispiel 1% Abweichung. Das ist der schlechteste Teil. Und da haben die im Prinzip 78% Übereinstimmung erreicht, wenn der Fingerabdruck quasi 1% Fehlerquote zulässt. Jetzt ist aber in der Realität eher so, dass die Fingerabdruckscanner eher so im Bereich 0,1 bis 0,01% fehlertolerant sind. Und dann bricht das, was die da mit dem Generalschlüssel oder Generalfingerabdruck gemacht haben, ziemlich zusammen. Nämlich, wenn wir bei 0,1% Fehlerrate sind, die der Fingerabdruckscanner zulässt, schaffen die mit dem Generalschlüssel quasi nur noch 22% Trefferquote. Und wenn wir auf die 0,01% gehen, was ja dann wirklich ein sehr genaues Abprüfen des Fingerabdrucks ist, kommen die selbst nur noch auf 1%. Das soll den Erfolg jetzt nicht mindern. Also es ist schon so, dass das natürlich ein Problem ist. Der Fingerabdruck ist, wie er ist. Und wenn jemand das nachbilden kann, dann kann er es nachbilden. Und damit bedeutet das für uns in der Authentifizierung vielleicht langfristig, dass wir über das Konzept Fingerabdruck nochmal nachdenken müssen, sofern halt eben die Fingerabdruckscanner nicht in der Lage sind, diese Attrappe zu erkennen. Weil es muss immer noch so sein, dass wenn man dann kommt mit so einem selbstgebastelten Abdruck, dass das der Fingerabdruckscanner auch annimmt. Zum Beispiel war das so, dass man mit dem, was wir jetzt gerade eben gesehen haben, die alten iPhones ganz gut austricksen konnte. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein iPhone hatte, was einen Fingerabdruck-Authentifizierung hatte und einen PIN, war es halt manchmal so, dass man mit dem Fingerabdruck bessere Chancen hatte als mit der PIN selbst. Aber die neueren Geräte haben bessere Laser bekommen, sodass man bei modernen iPhones zum Beispiel eigentlich mit so einer Kopie gar nicht mehr anfangen muss, weil die versuchen schon noch rauszufinden, lebt der Finger, den wir da gerade testen. Das ist das eine. Und das andere ist halt auch, dass auf verschiedene Art und Weisen versucht wird, eben eine Attrappe zu erkennen. Man kann es ein kleines bisschen versuchen auszutricksen, aber das ist ziemlich endlich. Und Dennoch ist es so, dass jetzt die Rallye quasi eröffnet ist auf Fingerabdruckscanner, weil wir jetzt generalistische Fingerabdrücke haben. Und jetzt geht es nur noch darum, glaubt uns der Fingerabdruckscanner, dass wir ein echter Finger sind oder nicht. Ja, groß vertreten in der Security-Szene diese Woche ist das ganze Thema ETLS, weil die ETSI diese Woche einen Abhörstandard, kann man es jetzt mal ketzerisch nennen, veröffentlicht hat, der es ermöglichen soll, verschlüsselte Verbindungen trotzdem zugreifbar zu machen. Die Idee ist wie folgt. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein TLS nehmen zur Verschlüsselung, haben wir einmal ja initiale Schlüssel. Ne? Dann haben wir private Schlüsselpaare, wir haben öffentliche Schlüsselpaare und die werden genutzt, um individuelle Session Keys auszuhandeln. Das bedeutet, wenn ein Angreifer Netzwerkverkehr abhört, ist der, wenn wir jetzt mal die Initialisierung irgendwie kurz ignoriert, mit einem jeweils individuellen Schlüssel verschlüsselt. Das heißt, als Angreifer würde ich jetzt ein TLS mitschneiden und würde dann, sagen wir mal, ein, zwei, drei Wochen mitschneiden und würde dann irgendwann mal vielleicht es schaffen, sogar den Server zu hacken und würde an den privaten Schlüssel kommen, könnte ich mit diesem privaten Schlüssel trotzdem nicht den verschlüsselten Netzwerkverkehr öffnen, weil der mit individuellen sessionbezogenen Schlüsseln verschlüsselt ist. Und man nennt das Ganze Perfect Forward Secrecy. Das heißt, wir können gewährleisten, dass individuelle Keys verwendet werden und die Verschlüsselung unabhängig davon ist, ob im Nachhinein der private Schlüssel wegkommt oder eben nicht. Das ist der ganze Vorteil und gleichzeitig auch das Problem, weil wir quasi kein Werkzeug haben, die ganze Sache im Nachhinein wieder zu öffnen. Mit diesem ETLS ist es jetzt so, dass der Schlüsselaustausch auch für die individuellen Sessions passiert über Diffie-Hellman. Diffie-Hellman ist ein Protokoll, was dafür gebaut wurde, auf einer in Anführungszeichen kompromittierten Verbindung trotzdem einen, was auch immer sicher jetzt halt eben heißt, sicheren Schlüsselaustausch zu gewährleisten. Das wird dann genutzt auch für die Session Keys, dass das quasi immer wieder mit denselben Keys aus dem Private Key heraus generiert wird, was wiederum bedeutet, es gibt in dem Sinne keine Session Keys mehr, sondern es gibt quasi einmal den Private Key, der wird genutzt für die verschlüsselte Verbindung und der wird auch für den ganzen Zeitraum für die verschlüsselte Verbindung benutzt, was uns im Nachhinein es ermöglicht, mit dem Private Key Netzwerkverkehr wieder zu entschlüsseln. Also, das Szenario wäre wie folgt: Wir haben zum Beispiel 2, 3, 4 Wochen Netzwerkverkehr ausgeleitet, kommen dann wie auch immer an den Private Key, könnten dann quasi im Nachhinein diesen Netzwerkverkehr öffnen. Die Idee bei diesem ganzen ETLS-Thema ist jetzt, dass es dann auch Server gibt, mit denen quasi die Keys synchronisiert werden. Das heißt, da wird der Zugriff auf die verschlüsselten Daten industrialisiert. Also, es wird möglich gemacht, ohne weiteres auf die verschlüsselten Daten zuzugreifen, wenn man halt eben an die Keys kommt, die, wie gesagt, auf eigenen Servern liegen oder auf den Servern eben selbst liegen. Und das ist natürlich ein extremer Eingriff in das, was wir mal irgendwann mit der Transportwegeverschlüsselung erreichen wollten, nämlich dass genau das nicht möglich ist. Das Ganze wurde jetzt verabschiedet als Standard, das heißt, es wird in Zukunft halt eben diese Optionen geben. Es ist auch so, dass im Gegensatz zu den anderen TLS-Standards, dass keine großen wissenschaftlichen oder akademischen Publikationen dazu geben scheint. Also die Härte oder die Standhaftigkeit dieses Verfahrens ist scheinbar noch nicht komplett durchdrungen. Dennoch wurde verabschiedet, das hat alles so ein bisschen Geschmäckle zurzeit. Ne? Müssen wir mal drauf schauen. Und vor allem ist es so, das wird jetzt verkauft als Werkzeug innerhalb von Rechenzentren Netzwerkverkehr aufzumachen, was je nachdem sinnvoll ist oder eben nicht. Aber es tritt natürlich die Tür auf für weitreichende Abhörsachen. Da muss man ein bisschen Auge drauf haben, was der Standard wieder dann eingesetzt wird. Da sollten Sie unbedingt am Ball bleiben, dass hinterher kein Netzwerkverkehr, der eigentlich verschlüsselt wäre, auf einmal doch von Dritten zugreifbar gemacht wird. Wir haben diese Woche eine Schwachstelle bei VMware, die ziemlich genau dieselbe Schwachstelle ist wie die, die wir letzte Woche bei VirtualBox präsentiert haben. Und zwar geht es darum, dass über den Netzwerktreiber die Möglichkeit bestand, quasi von einem Gastsystem auf dem Hostsystem Code auszuführen. Da ging es jetzt darum, dass also nicht initialisierter Speicherbereich irgendwie genutzt worden werden konnte. Haben hier aber den Vorteil oder auch die Situation, dass es jede Menge Patches gibt. Wir schreiben ihnen in die Beschreibung rein, welche Versionen betroffen sind und was die Tragweite ist, also was genau wo wie betroffen ist und vor allem auch, welche Patches jetzt einzuspielen sind und wo sie weitere Informationen bekommen. Auch hier wieder selbes Spiel wie letzte Woche. Wir nutzen Virtualisierung auch zur Trennung von verschiedenen Schutzklassen oder haben genutzt. Das wird aufgelöst durch solche Schwachstellen, deswegen ist hier eigentlich Not am Mann, schleunigst zu patchen, damit die virtuellen Maschinen, die sie gebaut haben, auch isoliert bleiben und eben nicht auf einmal doch aufeinander zugreifen können, was unter Umständen ein großes Problem birgt. Nochmal ganz kurz was zu dem, was letzte Woche war mit diesen verschlüsselten Festplatten. Wir haben währenddessen seit unserem letzten Video relativ viele Telefonate gehabt, auch von Kunden von uns mit sehr großen Infrastrukturen, die gesagt haben, wir haben hier zig 10.000 Maschinen, was sollen wir machen? Wie gehen wir damit um? Und es ist auch immer noch so, dass es hier keine Abkürzung gibt. Es ist uns nicht bekannt, wie sie es schaffen können, bei großen Infrastrukturen nachträglich diese Hardwareverschlüsselung der Festplatte abzuschalten, ohne dass es in kompletter Neuinstallation vor der Tür steht. Das ist ein absolutes Mammutproblem. Interessanterweise ist es so, dass in den Medien darüber kaum was zu lesen ist. Das wird irgendwie gleichgesetzt mit normalen Meldungen. Unserer Wahrnehmung nach jetzt einer Woche, nachdem wir das Video gepostet haben, ist, dass es für die meisten ein unglaublich großes Problem ist. Auch die einzelnen Fachabteilungen haben uns rückgemeldet, ja, also anhand der Papers kommen wir zum selben Ergebnis, die es öffentlich gibt, und zum selben Handlungsbedarf. Wir wissen aber nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Wir wissen es ehrlich gesagt auch nicht. Also wir haben noch keinen gefunden, der da einen tollen Plan für hatte. Sobald es passiert, werden wir das auf dem Kanal auch wieder jetzt in dem Format einfach anhängen. Falls jemand von Ihnen da eine gute Idee hat, wie man im Feld mit diesem großen Problem umgeht, dass jetzt ein BitLocker eben diese Hardwareverschlüsselung von Festplatten verwendet hat und die jetzt eben nicht mehr sicher erscheint, bitte in die Kommentare schreiben, dann hätten wir alle was davon. Und ansonsten sage ich an der Stelle vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie unseren Kanal und kommentieren Sie unsere Videos mit Fragen und Anmerkungen. Das würde uns sehr freuen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es ein neues Video gibt. Vielen Dank.